Wenn man wissen, ich sage immer, wenn man wissen will, worum es in dem Film geht, kann man ihn sich ja angucken. Ne?
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 37. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute reden wir über den für 9 Oscars nominierten Birdman mit Michael Keaton und Edward Norton, das für 5 Oscars nominierte Stephen Hawking Biopic Die Entdeckung der Unendlichkeit und die neue 30-something HBO-Comedy-Serie Togetherness. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, wir befinden uns jetzt direkt in der Oscar-Season, sprechen über Oscar-nominierte Knallerfilme, denkt man, bis man sie gesehen hat. Heute haben wir uns auf jeden Fall ein ganz schönes Potpourri zusammengesucht, eigentlich die beiden Extreme, meines Erachtens nach. Dr. Loco und ich, wir haben uns doch auch neulich Wild Tales angeguckt, den habt ihr ja im letzten Podcast vorgestellt. Und da wollen wir natürlich jetzt nicht so viel drüber reden, weil wir ihr den schon lange vorgestellt habt, diesen argentinischen, was würde man sagen, was ist das für ein Film? Thriller-Comedy beschreibt das eigentlich nicht, aber das
schwarze
sind die,
Comedy vielleicht?
Schwarze Comedy vielleicht, ne? Ich auch sagen, ja. Fand ich auch toller Film und deswegen nehmen wir den auch in unsere Film des Monats Consideration damit rein. Am Ende des Monats werden es diesmal 9 Filme sein, über die wir reden. Ich glaube, das meiste, was wir immer hatten, waren fünf oder sechs. Der Januar ist pickepacke voll. Aber zuallererst kommen wir zu den Film-News. Und da ist das erste wichtige: American Sniper bricht einen Zuschauerrekord im Januar. Das ist ein bisschen komisch beschrieben auf diesen ganzen Seiten. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn manchmal Filme besonders erfolgreich sind und die Publisher da irgendwie versuchen, dann noch zu sagen, ja, also das war der erfolgreichste 27. Januar um 10 Uhr morgens.
Ja, genau. Ja.
Aber irgendwie sowas ist, also scheinbar hatten Avatar und Passion Christi die vorher diesen Rekord für einen Januar-Release und den hat American Sniper schon gebrochen, schon 90 Millionen Dollar eingenommen, glaube ich, direkt am Anfang. Ja,
was,
und
okay,
ist ja, war, glaube ich, auch der erste Film, der eben nach den Oscar-Nominierungen so in Wide Release bekommen hat. Also kann natürlich sein, dass es daran liegt. Mhm. Ich habe viele auch negative Stimmen und Kritiken jetzt schon zum Film gelesen. Was denkt ihr, was uns da erwartet bei American Sniper?
Was uns auf jeden Fall erwartet, ist ein Plastikbaby. Das habe ich nicht.
Genau, das habe ich auch gesehen. Genau, es ist ja scheinbar so, dass er da so ein Babyborn auf dem Arm hat.
Ja, und das soll auch super unrealistisch und tatsächlich plastisch aussehen.
Ja,
und,
ich habe mich auch mal.
Da haben sich viele Leute drüber gefreut.
Das ist echt lustig. Aber ich weiß nicht, wie lange diese Szene halt ist, aber es ist ganz schön, das Kind Eastwood. Da hat er keine Kosten und Mühen gesteuert.
Wenn es um das Leben von Amerikanern geht, ne, dann können wir da nicht. Ja.
Aber ihr habt den noch nicht gesehen, oder?
Nee.
Genau, den besprechen wir dann aber auch demnächst. Mhm. Dann die nächste News ist, dass Simon Pegg wird am Drehbuch zu Star Trek 3 mitschreiben. Das ist an sich nicht super interessant, aber ich wollte euch mal fragen, was ihr eigentlich mittlerweile so von Simon Pegg haltet. Ich fand ihn richtig cool bei Shaun of the Dead und Hot Fuzz, meiner Meinung nach einer der großartigsten Comedy-Filme, die es gibt. Aber mittlerweile geht er mir richtig auf den Sack, vor allem nach hier The World's End, den ich echt unterirdisch fand. Und was ist eure Meinung zu Simon Pegg?
Das sind genau die 3 Filme, die ich von ihm kenne, also diese Cornetto-Trilogie eben. Und ja, da fand ich genauso wie du die ersten beiden gut und den dritten kacke und seitdem habe ich ihn aber auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also Simon Pegg.
Kann ich mich nur anschließen.
Der ist doch sogar, warte mal, der ist doch bei Star Trek auch so ein Technik-Freak, ne? Spielt er doch? Und ich glaube bei Mission Impossible doch aber auch. Und ich habe das neulich den Zufall, ich mal Mission Impossible irgendwie 4 gesehen. Und dachte mir so, warum spielt er denn da genau das Gleiche? So, wir schneiden sich da jetzt die Filmuniversen, oder was?
Na, ist halt so der lustige Nerd. Und
Simon Pegg
hat ja auch mal diese Rede, glaube ich, zur Verteidigung der Nerds gehalten. Und er hat mal so selber gesagt, ja, die Nerds regieren mittlerweile eben Hollywood, allen voran halt Peter Jackson und so weiter. Und das hat er dann der Nerds angebrochen. Aber ich finde es halt auch ein bisschen lame, dass er dann halt auch bei Star Trek und so überall jetzt auch mal, jetzt dürfen diese ganzen halt nerdigen Fanboys in den neuen Verfilmungen dieser Filme halt mitspielen. Und ich finde, die Gags funktionieren alle gar nicht mit Simon Pegg in den Star Trek-Filmen auf jeden Fall. Er ist immer so der Lustige mit dem Akzent irgendwie, wird da immer reingeschrieben. Geht gar nicht eigentlich, finde ich. Dann ist die nächste News, und das finde ich ganz, ganz lustig, ist, Jake Gyllenhaal hat eine Rolle in Suicide Squad abgelehnt. Suicide Squad ist ein super Schurkenfilm von DC, der wird 2016 in die Kinos kommen. Der ist von David Ayer, der hat auch diesen neuen Fury mit Brad Pitt gemacht, End of Watch mit Jake Gyllenhaal und Sabotage. Und da haben zum Beispiel schon Jared Leto als Joker gesigned und Will Smith als Deadshot. Und außerdem sind auch Viola Davis aus How to Get Away with Murder und Jesse Eisenberg als Lex Luthor im Gespräch. ich. Und es wird wahrscheinlich so ein All-Out-Action-Film. Und die Story ist irgendwie, dass halt die Regierung diese ganzen Schurken aus dem Arkham Prison, glaube ich, rausholt. Und die müssen halt so so eine Rogue-Mission halt irgendwie machen. Und ich finde es irgendwie witzig, dass halt, also ich finde es, einmal hätte ich Gyllenhaal gern gesehen eigentlich in so einer Assi-Rolle, ja, in so einem Squad. Aber ich finde es auch wieder ganz geil, dass er halt nicht irgendwie jeden Scheiß mitmacht. Und Superhelden macht ja wirklich mittlerweile jeder. Und da ist er jetzt raus.
Mhm. Ja, könnte ganz witzig sein, aber möglicherweise auch einfach richtig kacke. Überraschung. Meine Prognose als Filmfan.
Der Experte.
Ich weiß nicht, überall wo Will Smith drauf steht, da gehe ich nicht mehr hin. Ist einfach so meine generelle Einstellung zu Filmen.
Ich finde halt interessant, Will Smith spielt ja eigentlich nicht mit anderen Schauspielern zusammen. Also man kann sich am meisten noch einen anderen leisten, wenn Will Smith mit im Film ist, weil Will Smith so teuer ist. Und das finde ich, glaube ich, mal ganz witzig, ihn als in so einer ein bisschen böseren Rolle vielleicht zu sehen, weil das macht er eigentlich nicht. Er macht ja immer so den Good Guy.
Ja.
Ja. Und dann sind erste Bilder zum neuen Iñárritu-Film aufgetaucht, der heißt The Revenant. Da spielen Leonardo DiCaprio und hier unser aller Goldjunge Tom Hardy mit. Oh. Und weil man kann sagen, man sieht halt DiCaprio, lange Haare, schlechte Laune, ist da glaube ich so ein bisschen das Motto. Und die IMDb-Story ist The Frontiersman Hugh Glass, who in the 1820s set out on a path of vengeance against those who left him for dead after a bear mauling.
Tom Hardy spielt den Bären, oder?
Ich glaube, Tom Hardy ist als Bär gecastet. Yogi Bär, glaube ich, ist ja dran, ja, in dem Film.
Dem gehört eine Kneipe.
Paddington.
Und da okay.
Als Maul Paddington. Und ich finde halt ganz interessant hieran, dass ich habe neulich auch Amores Perros, diesen ersten großen Film von Iñárritu, mir angeguckt. Und das ist ganz interessant, weil der ja immer Filme auf Spanisch eigentlich gemacht hat. Dann irgendwann Babel, der ja dann mit Brad Pitt war und so weiter. Und man jetzt halt merkt, dass er, glaube ich, mit Birdman die Tür zu Hollywood weit aufgestoßen hat und jetzt halt Filme mit eben bekannten Schauspielern macht. Und da Leonardo DiCaprio natürlich direkt perfekt auf den Hype-Train aufgesprungen ist und Tom Hardy auch. Denn wahrscheinlich wird Birdman viele Oscars einkassieren. Ja. Aber darüber können wir ja jetzt eigentlich genau reden. Dann kommen wir zum ersten Thema, ja, und das ist Birdman.
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy who used to be Birdman?
I like that poster.
You wrote this adaptation?
I did, yeah.
And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious.
Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character?
Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
Hold the mask off! You do Birdman 4?
Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us.
Shut up.
I'm gonna crab up on your ass, fucking choke you out.
You know I'm right.
You're so nice.
Genau. Also Birdman ist wie gesagt eine schwarze Komödie aus der Feder von Alejandro Iñárritu, den man auch für 21 Grams und Beautiful kennt und so. Und also der Film handelt von dem alternden Schauspieler Regan Thompson, gespielt von Michael Keaton, der, als er noch jung und hübsch war, in Comic-Verfilmungen den Helden Birdman gespielt hat. Mittlerweile ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten und mit reichlich Krähenfüßen versehen und versucht, eine Art Comeback mit in Gänsefüßchen ernsthafter Kunst zu starten und auf dem Broadway das Stück What We Talk About When We Talk About Love von Raymond Carver zu inszenieren. Dabei fungiert er selbst als Autor, Regisseur und Schauspieler. Und nachdem sich einer seiner Hauptdarsteller verletzt, muss Ersatz gefunden werden und schließlich flattert ihm der Schauspieler und komische Vogel Mike Shiner, der von Edward Norton gespielt wird, ins Haus und bringt jede Menge Ärger mit. Und während wir uns der Premiere des Stücks nähern, gesellt sich zum eigenwilligen Hauptdarsteller ein bunter Strauß weiterer Hindernisse. Von Stress mit Ex-Frau und Tochter, Beziehungsdrama, Geldsorgen und gnadenlosen Kunstkritikern bis hin und nicht zuletzt zur zermürbenden Unsicherheit Riggins, der im Umgang mit diesen Problemen nicht gerade auf Eierschalen geht. Die Frage ist, sucht ihr ein blindes Huhn verzweifelt nach einem Korn oder mausert sich Birdman zu einem filmischen Hochgenuss?
Ja, ich würde sagen, da hat uns in der Tat ein absolutes Kuckucksei ins Nest gelegt. Denn, wenn man sich den Trailer anguckt, dann weiß man gar nicht genau, was einen erwartet. Man sieht, dass Michael Keaton hier in diesem Theater ist. Zach Galifianakis spielt mit Edward Norton. Ein paar coole Schauspieler. Gibt irgendwie guten Humor, so ein bisschen Jazz-Drums im Hintergrund. Und du weißt aber auch gleichzeitig, okay, Keaton hat ja selber mal Batman gespielt. Das scheint hier der große Gag zu sein. Er selber hat eben in Batman-Film mitgespielt, ist dann in Vergessenheit geraten, spielt jetzt jemanden, der mal Birdman, der offensichtlich an Batman angelehnt ist von der Stimme und so weiter, der den mal gespielt hat und versucht, dieses Theaterstück aufzuziehen. Und ja, von Kritikern absolut abgehypt, dieser Film. Ne? Und wir wussten ja, wir hatten alle ja Bock drauf, den zu gucken und haben ihn jetzt gesehen. Und ich muss wirklich sagen, dass so nach 15 Minuten dachte ich so, fuck, was ist denn hier los? Das ist ja abgefahren. Das ist einfach, weil der ganze Film, das müssen wir sagen, wenn wir darüber reden, so gefilmt ist, als wäre es ein einziges Take. Also das ist natürlich nicht so. Also man merkt dann manchmal, wo die Übergänge sind und so weiter. Aber die Kamera bewegt sich konstant durch dieses Theatergebäude durch und du hast so teil an verschiedenen Gesprächen und auf einmal geht es kurz zur Wand, dreht sich um und dann ist es auf einmal schon der nächste Tag oder ist es auf einmal nachmittags oder sowas. Und es geht immer weiter und weiter und weiter. Und ich war danach echt, mir war ein bisschen schwindelig, als ich diesen Film verlassen hatte dann. Was sagt ihr dazu, zu der Art, wie dieser Film gemacht ist?
Für mich der absolut mit Abstand der wertvollste Aspekt von Birdman war für mich die Kamera. Wie du sagst, also eigentlich 95% des Films sind eine kontinuierliche Szene. Also natürlich wurde das digital sicherlich nachbearbeitet. Aber du hast quasi eine 90-minütige Kamerafahrt durch dieses Theater. Und da muss ich ja sagen, ich habe mich da im Internet erkundigt, das allwissende Internet, und ungefähr 50% der Leute sind der Meinung, dass diese Kameratechnik nicht mehr ist als Prahlerei, zügelloses Angeben, Arroganz von Iñárritu, so guck mal, was ich kann. Und da könnte ich nicht härter widersprechen, muss ich sagen. Also, obwohl ich auch jemand bin, der sowas kritisiert, wenn Filme so Sachen machen, so for their own sake quasi. Ja. Und, aber da steckt Absicht dahinter und das war für mich direkt erkennbar. Also, was der da für eine Ästhetik mit aufbaut, dieser Film, fand ich grandios, muss ich sagen.
Ja, absolut. Diese Kameratechnik ist ja hier eben nicht nur ein Gimmick und deswegen ist es auch, fällt es nicht negativ irgendwie raus oder eckt irgendwie an mit der Story oder sonst was, sondern es passt wunderbar einfach zusammen, ne? Nämlich dieser Film läuft ja auch so sozusagen wie in so einem Schlauch, so schlauchförmig ab und das passt ja auch sozusagen so wunderbar zusammen mit diesen Gängen des Theaters, ne? Es zieht sich eben alles so Schritt für Schritt nach vorne, immer weiter, immer tiefer, zieht sich rein, das ist halt herrlich, passt perfekt.
Ja, ich fand das auch super auf jeden Fall. Und gerade dazu, also im Internet, wie gesagt, ich habe auch auf IMDb dann ein paar Reviews gelesen und so, es gibt halt wirklich eigentlich nur die beiden Extremfälle, halt Leute, die 10 Sterne geben und sagen, das war der absolute Hammer und Leute, die halt 1 Stern geben und sagen, okay, das war völliger Blödsinn. Aber wie sagt man so schön, des einen Eule ist des anderen Nachtigall, ne?
Das sagt man, ja.
Die Frage ist natürlich, da müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen, was das noch für eine Bedeutung hat und ob das so viel Sinn gemacht hat oder nicht. Denn das ist auch die große Frage, die hinter Birdman steht, finde ich. Ist es doch nur Schauwert oder was hat der Film noch außer dieser Sache? Aber ich muss da trotzdem nochmal wirklich betonen, dass ich sowas in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Ich habe sowas noch nie gesehen und das kann ich nicht sagen für viele Filme, die wir hier besprechen. Also ganz oft sieht man ja, okay, das hat man schon gesehen, aber ist es in diesem Film vielleicht besser gemacht oder schlechter, als wie es vorher war. Da reden wir auch noch beim Stephen Hawking Biopic dann gleich darüber. Aber diese Gefangennahme des Zuschauers und eben auch, das sind ja nicht nur Tricks, also es ist ja nicht so, dass dauernd ein Trick ist, der die Szene schneidet, sondern in einem normalen Film hast du ja dauernd, wenn zwei Leute sich reden, hast du dauernd hin und her die Kameraeinstellung. Das heißt, du kannst jeden Take immer wieder aufnehmen. Und allein das, dass du eben, ja, dass du weißt, okay, jetzt kommt ein neuer Schauspieler und dann geht die Kamera durch und dann siehst du, er steht schon auf der Bühne und dann dreht sich die Kamera um Michael Keaton und Edward Norton. Dann spielen die eine Szene so vor und Edward Norton ist ja so ein krasser, wie so Method-Acting-Typ halt, der nur im Schauspiel eigentlich so sein Wesen rauslassen kann. Das macht so viel Spaß, das zu sehen. Ich liebe das ja eh, wenn Schauspieler spielen und du also zwei Wesen hast, also einmal sie in ihren Rollen und außerhalb. Aber ich finde auch, dass der Wahnsinn und der Druck dieses Theaterstücks, das aufzubauen, auch rüberkommt. Und finde ich, dass sie es unglaublich gut schaffen, die Charaktere zu erklären. Also ich könnte dir zu jedem, der da halbwegs wichtig ist, ungefähr sagen, wie der drauf ist, ohne dass es eine Rückblende geben muss, ohne dass mir dauernd erklärt werden muss, wer der war. Natürlich gibt es das auch, natürlich werden auch Sachen aus der Vergangenheit mal kurz angerissen, aber du bist wie in so einem Strudel und ich finde gerade, als Edward Norton dann zurück auf die Bühne kommt, dann zieht er sich da aus vor diesem Spiegel, der Typ gibt ihm irgendwelche Klamotten, dann steht aber noch irgendwie die Tochter von Michael Keaton in der Ecke, eine andere Schauspielerin sieht sie aber nicht und lästert über die und dann kommt sie wieder hervor und es geht immer weiter und immer weiter und ja, man ist wie auf so einem Trip, finde ich, wenn man den Film sieht.
Ja, auf jeden Fall. Also und der Sinn, den das für mich, also zumindest in meiner Interpretation gemacht hat, ist so ein bisschen so Leitfaden-Balance, einfach so zwischen Realismus und Surrealismus, aber auch zwischen Humor und Drama, aber eben auch zwischen Kunst und Kommerz. Und für, was für mich diese Art der Kameraführung gemacht hat, ist, dass sie versucht hat, das Gefühl eines Theaterstücks auf die Leinwand zu bringen. Also da schon so die Dichotomie Theater-Film. Und dann aber auch, dass sie nie mehr als ein paar Zentimeter weg war von den Gesichtern, dass man teilweise wirklich auch gesehen hat, wie die Spucke aus den Mündern fliegt. Also ein unglaublich geiler, so ein Hyperrealismus. Aber der Film hatte ja trotzdem surreale Elemente mit dem Birdman-Charakter, der dann auch noch Form annimmt. Und gerade dieses Hin und Her, diese Balance, dieses Gegenspiel quasi von verschiedenen Extremen, fand ich, hat den Film extrem gut gemacht, muss ich sagen, ja, für mich.
Dazu kommt halt für mich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass halt das tatsächlich mal wieder ein komplett origineller Film einfach ist. Also auch die Story wurde dafür geschrieben, basiert jetzt mal nicht auf dem Buch oder auf dem Leben von irgendwem. Und ich muss sagen, also Konzept, Umsetzung, Story, Soundtrack, Schauspielleistung und Thematik war für mich alles echt super, muss ich sagen. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, das ist ein absolut Hammerfilm.
Ja, also für mich ist es, glaube ich, der wahrscheinlich beste Film, den wir hier im Pencast zusammen geguckt haben. Weil es der Film halt so einfach so geil hinbekommt, so dieses komplette Innenleben, einfach so eines Kreativschaffenden, also es muss nicht gar nicht mal zwingend Schauspieler sein, so nach außen zu vermitteln, ne? Also diese innere Zerrissenheit, so das ewige Tauziehen so zwischen Ausverkauf und Kunst, irgendwie, wo gehe ich lang, so zwischen Ruhm auf der einen Seite, den man ja auch nacheifern kann, irgendwie ist auch verständlich, aber auch möglicherweise dem wirklichen Glück und das ist einfach ein toller Einblick so in die Theater- und Kunstwelt generell. Das geht natürlich da auch weiter mit den Charakteren, ne? Schauspielern, Schauspielerkindern, Produzenten und eben aber auch Kritikern, was ich auch ganz geil finde. Ja. Der auch ganz gut hart ins Gericht geht, was ich echt ziemlich, ziemlich geil fand. Und da können wir uns auch mal die eigene Nase fassen, ne? Also wenn wir dann mal wieder besoffen in der Kneipe unsere Reviews schreiben von Filmen, die wir nicht gesehen haben. Der Film ist auf jeden Fall, da stimme ich Dr. Schwarz zu, auch echt gut fordernd, so, aber halt, zum, fand ich auch, aber eben zum Glück irgendwie nahbar. Also man ist hier nicht so, wie aus meiner Sicht, so nervig Under Your Skin-Style gefordert, so, ne? Ich irgendwie, sondern man ist gefordert, weil so viel zu tun ist, so, keine Ahnung, ich bin halt auch gestresst, so wie Michael Keaton in dem Film einfach, so, hier zählt jede Szene und irgendwie will ich aber auch jede Szene sehen und will da dabei sein, das alles irgendwie aufsaugen und das ist auch so das Ding, so, der Film hat mich auch so, weiß ich, der saugt einen halt so ein und spuckt einem am Ende aus, wie eine Vogelmama. Nee, also, herrlich.
Und ich finde eben auch so interessant, dass du auch gute Szenen irgendwie in diesem Film anders wahrnimmst als in anderen Filmen, weil die nicht so abgehackt sind voneinander. Also du merkst erst manchmal in einer Szene, dass es jetzt gerade eine interessante Szene sich gerade jetzt abspielt. Und man kann sich an manche Sachen aber kaum mehr erinnern, weil das so ein fließender Übergang die ganze Zeit ist. Und ich finde auch so ein bisschen zum Beispiel wie bei Fruitvale Station, den wir damals besprochen haben, ich mag es ganz gerne, wenn ein Charakter eben auf verschiedene andere Charaktere trifft und sich da immer neu ausloten muss, wie er mit denen redet und sich dadurch eben auch zeigt, wie dieser Mensch ist. Und da er zum Beispiel mit seiner Tochter da am Start ist, die ja mal irgendwie eine Drogenvergangenheit hat und Rehab gemacht hat und ihm ja in dieser ganz tollen Rede auch irgendwann sagt, so, ja, ich weiß genau, warum du das hier machen willst. Du hast halt hier irgendwie die Birdman-Filme gemacht, warst ein Superstar und jetzt versuchst du halt irgendwie wieder was zu machen, was sinnvoll ist. Und du hast, wie wir alle, hast du einfach nur Angst davor, in Vergessenheit geraten und davon, dass du einfach niemandem was bedeutet. Und so ist es aber auch so. Du bist scheißegal in diesem Leben und ich muss auch sagen, ja, so ist es aber auch wirklich. Also es ist jeder Einzelne an sich irgendwann, ja, haben dich alle vergessen, alle werden gestorben sein, die du kennst, so. Sei denn, du hast, weiß ich nicht, was gemacht. Und ich weiß nicht, ob man immer danach streben soll, irgendwie unglaublich viel Erinnerungen zu hinterlassen. Aber ich fand das auch ganz stark, dass du gemerkt hast, wie viele Antipathien ihm auch entgegenkommen eigentlich für diese Sache. Und dass man sich auch irgendwann selber fragt, ja, warum macht er das eigentlich? Also warum macht er dieses Stück? Interessiert ihn Raymond Carver? Oder ist es wirklich nur noch so ein letztes Aufbäumen, um bekannt zu bleiben?
Ich denke, es ist aber immer beides, ne? Also in gerade der, also jetzt in der Person des Michael Keaton, aber halt eben auch, das ist ja eine realistische Persönlichkeitstyp, den er da wiedergibt. Das hast du ja absolut, ne? Du auf der einen Seite, klar, bist du der Künstler, ne? Aus welchem Grund auch immer ist dir Aufmerksamkeit, vielleicht auch Publicity und so weiter wichtig. Und irgendwie, da ist es halt eben sau schwierig, so eine, authentisch zu bleiben in dem Ganzen. Und es ist natürlich aber super leicht, jedem da Ausverkauf vorzuwerfen oder eben, ja, du versuchst ja nur deine verkackte Psyche irgendwie da was zu kompensieren. Aber ja gut, wenn Kompensation dafür sorgt, dass ich halt Kunst mache, ja gut, dann ist es eben so. Ne? Jeder macht es halt anders. Es ist halt, keine Ahnung, es ist so, ja.
Ja, das wird auch gut dargestellt in der Beziehung von dem Charakter von Edward Norton und dem von Michael Keaton, weil ja bei Edward Norton wird aufgebaut, dass er sich nur auf der Bühne eigentlich wirklich echt vorkommt. Ja. und das quasi nur für die, quasi dann, er nimmt die Rolle der Kunst ein und Michael Keaton möchte aber was werden. Also er ist der Kommerz, er möchte Erfolg haben. Ja. Und dieses Gegenspiel hat wirklich super funktioniert. Und was man noch nicht vergessen darf, ist, dass die Dialoge wirklich auf den Punkt waren. Also sie waren so lustig teilweise und auch so leicht. Ich meine, wir haben hier viel interpretiert und geredet, aber der Film hat auch Spaß gemacht, fand ich. Also die Comedy-Ebene hat sowas von funktioniert. Und gerade da, also das fand ich insgesamt auf jeden Fall echt gelungen.
Ja, ich muss auch nochmal sagen, also ich fand auch gerade Edward Nortons Charakter saugut irgendwie, ne? Also eben auch diese zwei Gesichter, die eben echte Menschen eben auch haben, so, ne? Also und das haben sie eben hier auch hingekriegt, so ein Charakter mit realer Tiefe, ne? Der eben, ne, mit Michael Keaton und auf der Bühne und so weiter ist er halt der und der, dann redet er halt mit der Tochter von Michael Keaton und dann ist es wieder komplett eine andere Nummer. Das finde ich total geil. Das ist einfach unglaublich gut geschrieben, gut beobachtet, die Dialoge sind der Hammer. Ja, also es ist, der Unterhaltungswert ist wahnsinnig hoch. Also es ist jetzt nicht nur, vielleicht gut, dass du das nochmal gesagt hast, mit dem, dass das auch ein witziger Film ist. Das ist eben natürlich nicht nur intellektuellen Kino hier irgendwie, sondern das ist auch einfach sau unterhaltend.
Ja. Es wird dem Film ja aber auch angekreidet, dass er zu stumpf ist, ne? Also dass es, dass die Dialoge eigentlich stumpf sind, dass der Konflikt eigentlich klar ist, die Charaktere relativ flach sind und dann halt nur dieses visuelle Gimmick da noch mit rüberkommt. Aber das würdet ihr ja auch nicht so sehen, ne?
Ja, man kann das schon so sehen, glaube ich. Aber das ist was man wahrscheinlich hinkriegt, wenn man sich von vornherein irgendwie hinsetzt und sagt, okay, ich will den jetzt kacke finden. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass einen das dann halt nervt. Aber diesem Film irgendwie zu flache Charaktere vorzuwerfen, finde ich ein bisschen gewagt, weil das ja auch so ein bisschen auch der Punkt des Filmes ist.
Es gibt durchaus so in diesen emotionalen Nebenstories, also mit Tochter und Frau und dem Theaterbesitzer quasi, Zach Galifianakis, das ist schon, da wird schon manchmal in die Klischeekiste gegriffen, klar, aber diese Charaktere nehmen auch nie den Film für sich ein, finde ich. Und ich finde auch dieses Setting an sich mit diesen klamaukigen Theaterleuten gar nicht so schlecht gewählt, weil sich dann der Film eben viel mehr auf Keaton reinfuchsen kann quasi und ihn viel mehr in den Mittelpunkt stellen kann. Und sein Konflikt fand ich überhaupt nicht einfach und überhaupt nicht billig, muss ich sagen.
Ja. Und ich finde auch, dass platt geschrieben fand ich es aber auch nicht. Also ich meine, wovon redet man? Also ich weiß nicht, ich fand das halt echt krass authentisch geschrieben. Und ich meine, authentisch zu schreiben ist so das Schwierigste, was es gibt. So, das weiß ich nicht. Gut, kann natürlich jemand anders sagen, ich fand es nicht authentisch, fand es dumm. Ja gut, dann ist, ja klar, schwierig. Weiß ich nicht. Also, nee.
Was habt ihr von der musikalischen Untermalung des Films gehalten? Da ist ja hauptsächlich einfach nur so ein Jazz-Drummer, der halt die ganze Zeit eben dieses Drum-Kit bespielt.
Ja, und Brian Blade, ne? Einer der größten Jazz-Drummer, die es gibt im Moment, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das am Anfang hat mich das stark irritiert. Da ist es auch stärker im Film vorhanden, glaube ich, oder? Ich habe mich später mehr dran gewöhnt. Aber das soll dem Ganzen ja auch so eine Unruhe geben, oder?
Ja.
Ich denke auch, ja, sowas Hektisches so ein bisschen. Und was dann auch mit diesen engen Gängen und kleinen Räumen, in denen der Film spielt, aber wirklich super gut gepasst hat, finde ich. Und weil man ja auch, der Film ist ja auch unglaublich dicht, finde ich, weil immer wenn eine Tür aufgeht und die Kamera durchfährt, weißt du, dahinter wird gleich was passieren.
Ja.
Und da hat dieser Soundtrack, dieser etwas eilige Soundtrack, fand ich sehr gut gepasst.
Ja, da dachte ich auch am Anfang so ein bisschen, was wird das jetzt quasi? Also, weil ich da noch nicht dachte, dass es sich wirklich durch den ganzen Film zieht. Aber ja, vielleicht auch, wahrscheinlich, weil man sich dran gewöhnt, aber zum Ende hin gerade funktioniert es immer besser auf jeden Fall. Aber macht auch Sinn, würde ich sagen.
Jetzt muss ich doch mal in die andere Richtung fragen. Dr. Schwarz, was sagst du denn? Findest du das denn platt? oder keine Ahnung, was sagst du denn dazu?
Das frage ich mich selber auch, ob das letzten Endes, also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt nach Birdman, obwohl ich den großartig finde, den Film, da hatte ich trotzdem so, okay, aber ist hier noch was? Also in einem anderen Film, weiß ich nicht, hätte mich noch irgendwas vielleicht mehr bewegt oder so, dieser Konflikt. Weil ich fand, der Konflikt von Keaton war eigentlich irgendwie auch klar. Also und der wird dann eben ausgespielt und so ist er dann. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ich da noch mehr gebraucht hätte oder nicht. Was ich aber Birdman zugutehalten kann, ist, dass es eben auch noch mehrere Ebenen gibt. Es gibt ja noch die Ebene des Theaterstücks, das sie da spielen. Ich habe mir eine Kurzgeschichte mal überflogen. Da haben wir damals auch mal einen Short Story Friday von Dr. Twer zu gehabt, zu genau dieser Kurzgeschichte, die er dann eben da zum Broadway bringt. Aber ich kann da dem Film eigentlich nicht viel ankreiden, weil ich den zum Beispiel auch unbedingt nochmal sehen will und auch mit Untertiteln. Also weil ich das Gefühl habe, so viel verpasst zu haben von kleinen Anspielungen, von so kleinen Gags und Witzigkeiten, die da so drin sind, dass ich das eigentlich nochmal gucken will. Und das finde ich ganz lustig, weil manche Leute, den ich den auch gesehen habe, gesagt haben, boah, den würde ich mir aber nie wieder angucken und ich habe richtig Bock. Also ich habe auch das Gefühl, das wird ein richtiger Kultfilm werden, weil da so viel zu entdecken ist auch noch in diesem Film, in dieser Welt. Und ich mochte viele der Charaktere doch total gerne. Also allen voran eben auch gerade die für einen Oscar nominiert sind. Emma Stone, Edward Norton und Michael Keaton fand ich super interessant. Und ich fand auch ganz schön, dass sich Zach Galifianakis relativ zurückgenommen hat in diesem Film. Also er ist mit drin, aber er macht seinen Job auch sehr gut. Also er ist ja der Manager da von ihm und ist so ein bisschen the voice of reason und of money vielleicht.
Ja.
Und wie der Film auch eben mit diesem Thema Hollywood und Arthouse-Kino oder Theater spielt, finde ich ziemlich intelligent und hat mich da auch ein bisschen an diesen Die Wolken von Silmaria erinnert, den ich neulich mal vorgestellt habe, weil es da eben auch darum geht, dass Hollywood-Schauspielerinnen, eben Kristen Stewart aus Twilight, dann eben ernstere Rollen spielen, aber der Film genau das auch kommentiert und es gibt eben keinen richtigen Ausweg daraus. Also Theater ist nicht nur Kunst, weil es Theater ist und Kino ist Bullshit, weil es Kino ist, sondern gerade die Frage, die gestellt wird, ja, aber wenn du halt einen Actionfilm machst, aber den hypen eben mehrere Millionen Menschen auf der Welt ab oder du machst eben ein Theaterstück, das sehen irgendwie 300, ist eben die Frage, ob das nur dann Kunst ist oder eben gerade nicht. Ne? Also das finde ich eigentlich ziemlich intelligent. Also ich finde, da sind ziemlich viele intelligente Diskurse drin und ich finde, hier kann fast das Visuelle nicht zum Gimmick verkommen, weil es so gut ist. Also das ist wirklich, finde ich, was man immer wieder sagen muss. Also alleine, da gibt es diese Szene, wo Edward Norton und Emma Stone sind da oben auf dieser Balustrade und dann geht die Kamera hoch und sinkt so langsam durch die ganzen Scheinwerfer auf die Bühne runter, wo Edward Norton wieder steht und spielt und es immer weitergeht. Und ich fand, da waren so geniale Shots drin, wo ich die ganze Zeit gefragt habe, wie zum Teufel haben die das gemacht? Ja. Also das ist auch ein Spaß am Schauspiel, den dieser Film irgendwie zeigt. Und das reicht mir persönlich. Also ich finde, da muss man nicht in jeden Charakter noch rein interpretieren, was der für eine Backstory hat. Und die fand ich schon gut genug bei vielen.
Ja.
So, dann sollen wir zur Bewertungsrunde kommen. Ach, was gebt ihr Birdman von 1 bis 10?
Also von mir gibt es 9,5 von 10. Einfach 10 gebe ich nicht, insofern 9,5. Ja,
von mir gibt es auch 9,5 von 10. 10 gebe ich nicht, von daher.
sind wir uns alle einig, also zumindest wir drei, 9,5 von 10, ein absoluter Genuss, aber ich muss auch nochmal erwähnen, es war nicht abstrakt, es war nicht prätentiös, es war nicht irgendwie arzi-fazi, ich fand, der war wirklich unterhaltsam und absolut,
dann möchte ich auch noch
Kunstwerk.
Möchte ich auch mal eine Unterschrift drunter setzen, genau.
Ja.
Ja, also 9,5. Von mir gibt es 9 von 10. Ich fand den auch wirklich unglaublich, den Film. Also ich hatte selten so ein Erlebnis in dem Film und frage mich so, ob es einen anderen Film diesen Monat noch geben kann, eben von den dreien, die wir noch besprechen werden diesen Monat, der dem den Thron entreißt.
Ja, jetzt natürlich auch schon spannend, ne, die Voraussicht auf den Jahresendcast.
Genau, da kann man sich schon drauf freuen dann, in 11 Monaten, ob Batman der Film des Jahres wird. Nee, ganz, ganz toll, eine originelle Idee und eine abgefahrene Umsetzung. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Und damit machen wir eine kleine Pause. Diese Woche kommt die Musik von Hope. Die haben lange gewerkelt an ihrem Release Nude, das im Dezember rausgekommen ist und sind gerade auf Deutschland-Tour. Ihr könnt sie live erleben am 11. Februar im Casablanca Cinema in Ochsenfurt, am 12. Februar in der Friedenskirche in Ludwigsburg, am 27. im Liebestadt Luxus in Würzburg, am 28. im Hafen 2 in Offenbach und am 1. April im Schokoladen in Berlin. Auch auf Facebook dürft ihr sie abliken. Hope. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Stephen Hawking Biopic Die Entdeckung der Unendlichkeit oder auf Englisch The Theory of Everything.
It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years.
I want us to be together for as long as we've got.
It'll affect everything.
You don't realize what lies ahead. This is going to be a very heavy defeat.
But I love him. And he loves me. We're going to fight this illness together.
Im Film geht es um die Liebesbeziehung zwischen Stephen und Jane Hawking. Stephen Hawking ist wahrscheinlich jeder ein Begriff und das ist ein theoretischer Physiker und Astrophysiker und den kennt man unter anderem hauptsächlich, würde ich sagen, aus tatsächlich popkulturellen Referenzen, also aus den Simpsons oder anderen Sachen, wo Stephen Hawking immer so wie ein bisschen auf die Schippe genommen wird und der ist aber auch gleichzeitig, würde ich sagen, der bekannteste Wissenschaftler der Welt. Also ja. Ich denke mal, es gibt kaum, hier Neil deGrasse Tyson hatten wir noch, aber den kennt zum Beispiel hierzulande, glaube ich, kaum jemand. Also ich würde schon sagen, Stephen Hawking ist eigentlich der bekannteste Wissenschaftler überhaupt. Und man kennt ihn aber vielleicht auch noch von seinen populärwissenschaftlichen Büchern, die er geschrieben hat. Eine kurze Geschichte der Zeit und das Universum in der Nussschale heißt das andere, glaube ich. Das ist ja dann ein Wortspiel auf Englisch, auf Deutsch. Ist das Universum einfach in der Nussschale. Und im Film schreiben wir das Jahr 1963. Stephen Hawking macht gerade seinen Doktor in Cambridge und ist immer noch verdammt fit und smart. Und er verliebt sich dort in die junge Jane. Die ist eine gläubige Literaturwissenschaftlerin. Stephen Hawking ist ungläubig. Natürlich als Physiker glaubt er nicht an Gott, aber sie schon. Und das kann dann eigentlich ein bisschen so zum Knistern kommen. Aber bevor das Techtelmechtel so richtig starten kann, wird bei ihm nach einem Sturz ALS festgestellt, kennt ihr alle hier, Ice Bucket Challenge. Das ist eine Krankheit, bei der man sehr viel Eis sich über den Kopf schütten muss. Zu einer Degeneration der Nervenzellen. Das streckt die Bewegungsfähigkeit immer weiter ein, also die motorischen Fähigkeiten. Und der Doktor, der das Stephen Hawking behandelt, sagt ihm, er habe nur noch 2 Jahre zu leben. Jane kümmert sich trotzdem um ihn. Kurz ist er so ein bisschen angepisst und möchte niemanden an sich ranlassen, aber Jane sagt, dass sie in ihn verliebt ist und die heiraten dann auch, haben Kinder. Und so begleiten wir die eben an ihrer Hochzeit vorbei zum Eigenheim und der Doktorenwürde und so weiter und so fort. Viel mehr passiert nicht im Film, außer dass es noch eine Geschichte gibt, wo es einen Pfarrer, glaube ich, gibt oder einen Kirchen, den Chorleiter der Kirche und der hilft irgendwann auch der Familie und da gibt es so eine kleine Liebesgeschichte zwischen ihm und Hawkins Frau und man weiß nicht so richtig, was da los ist. Die Entdeckung der Unendlichkeit reiht sich damit ein in eine ganze Fülle an aktuellen Biopics und auch welche, die wir noch besprechen werden. Viele sind auch für Oscars nominiert. Einmal gibt es das Selma über Martin Luther King, dann The Imitation Game, den wir letzte Woche besprochen haben, wo Benedict Cumberbatch Alan Turing spielt. Fun Fact, Benedict Cumberbatch hat selber mal 2004 Stephen Hawking gespielt im BBC-Film Hawking und auch dafür sehr gute Kritiken bekommen, kann man sich mal angucken. Ich finde, dass Eddie Redmayne, der ihn hier spielt, eine bessere Leistung ablegt, als das, was ich da von Cumberbatch gesehen habe. Dann haben wir American Sniper, haben wir drüber geredet, Unbroken und Foxcatcher, werden wir alle noch besprechen. Ich zähle das nur auf, weil wir, glaube ich, langsam nicht mehr da rauskommen, jetzt wirklich das Genre des Biopics eben hier immer wieder zu behandeln und das zu vergleichen mit Filmen, die wir schon gesehen haben oder die wir noch sehen werden. Was sagt ihr zu The Theory of Everything, dem Stephen Hawking Biopic?
Ja, also jetzt, wo du es auch gerade schon von den anderen Biopics hattest und wir letzte Woche The Imitation Game besprochen haben, muss ich sagen, gerade im direkten Vergleich zu Imitation Game auf jeden Fall der bessere von beiden Filmen, weil es insgesamt schon ein gelungener, schlüssiger Film irgendwie ist. Das Problem, was ich mit dem Film hatte, ist, dass es so ein bisschen auch verständlicherweise nicht so sehr um die wissenschaftlichen Errungenschaften Hawkings geht, weil der normalsterbliche Zuschauer wahrscheinlich eh nicht verstehen würde, warum das jetzt irgendwie wahnsinnig toll oder spannend ist. Und deswegen verkommt es so ein bisschen zu sehr auf diese die Krankheits- und Liebesgeschichte, ist aber in dem, was er da macht, noch trotzdem ganz gut, kann man sich gut angucken, erstmal.
Also ich habe kein Interesse an Filmen dieser Art. Aber auch ich muss fairerweise sagen, dass ich ihn eine Klasse besser fand als Imitation Game, einfach weil die Darstellung mir wahrer und gewissenhafter vorkam und nicht mehr so Standard-Hollywood-mäßig, obwohl es hier natürlich auch eine Szene gibt, wo er 40 Sekunden lang eine mathematische Formel an eine Tafel schreibt zu Orchestermusik, klar. Und ich finde aber auch Eddie Redmayne besser als Cumberbatch in Imitation Game und hat eigentlich trotz der körperlichen Limitationen, finde ich, ziemlich gefühlvoll gespielt. Auch Felicity Jones als Jane war fast sehr noch gut. Besser, auf jeden Fall auch sehr gut. Ja. Aber man hat natürlich das Dilemma. Stephen Hawking ist erstens Genie, zweitens krank, hat ALS und drittens verliebt. Und das sind die drei Ebenen, die der Film hat. Und dann ist natürlich Szene 1, Hawking ist genial. Szene 2, Hawking hat die Krankheit. Szene 3, er ist genial und hat eine Krankheit. Szene 4, ist verliebt, genial, hat eine Krankheit. Und immer so weiter. Und es wiederholt sich von Minute 1. Und dann verkommt auch noch eins dieser drei Grundmotive, nämlich die Genialität, immer mehr, also wird immer mehr zu einer Randnotiz. Und das finde ich einfach langweilig. Tut mir leid. Also so viel Respekt ich habe für den Menschen, desto umso langweiliger finde ich diesen Film.
Ja. Ja, also ich finde, es ist schon ein durchaus berührendes Biopic, auch wenn ich überhaupt kein Fan des Genres bin. Ich denke, der ist sicher einigen zu schmonzettig geraten am Ende, so, ich meine, wie wir es jetzt hier sehen bei Dr. Snips, du sagst es ja selbst auch, nämlich, dass es dann am Ende halt schon einfach hauptsächlich großes Gefühlskino ist, als jetzt, wir gehen mal in die Tiefe, was Stephen Hawkings Lebenswerk angeht. Ich glaube, der Film wollte wahrscheinlich aber auch nichts anderes sein, und ich finde, wenn er das sein will, von dem ich denke, dass er es sein wollte, dann ist es sehr gut und wesentlich besser als The Imitation Game. Einfach schauspielerisch viel mehr Tiefe und alles besser. Ich finde, der schlägt wirklich, wenn wir jetzt mal das nehmen, oder auch Unbroken, so als Biopic, wirklich haut dem links, rechts in die Fresse. Weil es einfach anders als eben zum Beispiel das bei Unbroken hast, so finde ich es schon, die Figuren sind sehr gut einfach dargestellt, man kann sich sehr man kommt da wie schnell rein, kann zu denen eine Verbindung aufbauen und das ist für mich zumindest auch der Grund, weshalb so The Theory of Everything halt irgendwie hinkriegt, so über die Gesamtdauer einfach zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Also ich fand da jetzt schon nicht die Mega-Längen, obwohl ich jetzt sonst auch keine romantischen Filme gucke, aber das war schon okay. Irgendwie.
Also ich kann euch da in keinem Punkt, den ihr genannt habt, zustimmen. Ich finde, das ist ein absolutes Schmalzfest, dieser Film, und eine Beleidigung für Stephen Hawking und auch den Intellekt des Zuschauers. Denn wenn man jetzt sagt, okay, große wissenschaftliche Theorien kann man dem Zuschauer nicht anbieten, nö, das glaube ich nicht, denn Hawking hat selber populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Also irgendwo muss ja der Weg sein, hier was über das Werk dieses Menschen zu erzählen. Ich weiß gar nichts darüber, was er gemacht hat. Ich weiß irgendwie, ja, schwarze Löcher strahlen irgendeine Wärme aus.
Überliest du
aus einem Buch? Irgendwie, es gibt das und das. Und das wird einem auch hier immer so eröffnet, dass er da irgendwo immer so Geistesblitze hat und dann auf einmal hat er eine neue Theorie und dann ist er bekannt. Ich finde, das funktioniert gar nicht im Film, und ich finde auch, die Liebesgeschichte ist nicht sonderlich gut erzählt, denn ich finde, dass weder Jane noch er da wirklich gut charakterisiert werden. Jane vielleicht noch mehr, also Jane, wie sie sich ihm annimmt und dann immer natürlich auch leiden muss durch die Liebe, die sie gibt und durch seine Krankheit, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich finde, Hawking zum Beispiel hat eigentlich wenig Charakter und seine Leidensgeschichte wird gar nicht dargestellt. Also er wird erst kurz, da liegt er mal auf der Treppe und man sieht, okay, diese Krankheit ist schlimm, und dann ist er der Spaßmacher. Und das soll natürlich ein Kommentar darauf sein, wahrscheinlich, dass Hawking selber ein sehr humorvoller Mensch ist. Und ich finde es gut, dass es im Film vorkommt, und ich finde sowieso, Eddie Redmayne ist großartig. Also wenn es eine Sache gibt, die dieser Film richtig macht, war das die Wahl des Hauptdarstellers. Ich finde es unglaublich, wie ähnlich der Hawking sieht und wie er das schafft, über die Länge des Films halt auch immer weiter in diese Krankheit sich so reinzuspielen und die irgendwie darzustellen. Das finde ich ganz groß, aber ich finde nicht, dass hier sonderlich viel charakterliche Tiefe ist, und ich finde auch dieser üble Weichzeichner und dieses Color Grading, was im Film gemacht hat. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre in einem Traum, dass ich diesen Film gerade gucke, und wann wache ich endlich auf? Also ich finde, man kann sich den anschauen, aber ich finde, hier hat man wirklich Möglichkeiten gehabt, unterschiedliche Filme zu machen, hat sich für gar nichts letzten Endes entschieden. Also wenn man die Story von Jane hätte erzählen wollen, dann hätte man sich noch mehr auf sie konzentrieren sollen, oder die von Hawking. Ich finde, das ist nicht großes Gefühlskino, denn dann hätte das einen mehr packen müssen.
Das ist eine Frage, die ich euch quasi mitgebracht habe. Und zwar, dieser Film basiert ja auf einem Buch von eben, genau, Jane Hawking. Ja, exakt. Und sie fand ich auch, muss ich sagen, über weite Teile interessanter, weil das ein interessanter moralischer Konflikt, finde ich, ist. So, wie ist das, wenn man mit jemandem zusammen ist, der dann so eine Krankheit erleidet, und wie sie damit umgeht, ist ja auch phänomenal eigentlich, ja, fast. Also wahnsinnig starke Frau quasi. Hätte man vielleicht lieber einen Film machen sollen, der Jane als Hauptcharakter hat?
Ja, vielleicht wäre das, ja, eine gute Frage, ja.
Weiß ich nicht, also alleine aus, sage ich mal, kommerziellen Gründen
natürlich nicht,
aber ich finde nicht, dass sie zu kurz gekommen ist in dem Film, und wie auch ihr das sagt und auch Dr. Schwarz, fand ich eigentlich ihren Konflikt, oder dass sie halt leidet unter der Beziehung und trotzdem gibt, aber dann im Endeffekt vielleicht auch dran scheitert ein bisschen, das fand ich eigentlich noch mit am besten dargestellt, aber auch die Seite von Stephen Hawking, ja, würde ich auch Dr. Schwarz zustimmen, fand ich auch nicht super ansprechend. Habe ich auch schon gesagt, dass ich das eher schleppend fand über den Film.
Weiß halt nicht, ob es immer notwendig ist. Du hast jetzt eine Persönlichkeit, die hat halt das und das irgendwie jetzt im produktiven Sinne in ihrem Leben geschaffen. ob man immer so dieses so Liebesleben, ob man das auch ausblenden muss, weil das ist ja ein interessanter Faktor. So. Und ich finde, es ist überhaupt nicht ein notwendiger Bestandteil so eines Biopics wie jetzt hier The Theory of Everything. So einfach. Es muss da, finde ich, nicht so zwangsläufig wahnsinnig tiefgehend erklärt werden, was er genau gemacht hat. So, das ist,
ja, aber ich finde, ja, immerhin hatte ja der Alan Turing-Film hatte ja immerhin noch ihn als jemanden, der etwas tut. Und Hawken tut ja gar nichts in dem Film. Also der hat ja ab und zu mal eine Idee und dann damit wird uns irgendwie gezeigt, ja, der ist intelligent. Mhm. Aber hast du den mal eine Sekunde mal arbeiten sehen in diesem Film? Muss der irgendwas dafür machen, genial zu sein? Aber so arbeitet er an irgendwelchen Problemen? Zerwirft ihn diese Krankheit oder irgendwas? Nö, er sitzt einfach nur rum und ist der Strahlemann irgendwie so. Mhm. Und ich weiß nicht, was das soll.
Mhm. Ist die Frage, ja, warum willst du das sehen? Was ändert sich dadurch, wenn du ihn beim Arbeiten siehst?
Ja, dass ich halt sehe, dass er auch eine Agency hat und irgendwie scheinbar ein interessanter Charakter ist. Hier sehe ich halt nur einfach, zwei Leute leben zusammen und es wird dann in relativ schmonziger Art halt irgendwie so, gucken sie sich halt lange an und dann am Ende ist noch jemand in der Kirche und jemand fängt an Klavier zu spielen.
Ja, weiß gut, ich nicht.
Okay. Keine Ahnung, also das ist echt schon hammerbillig irgendwie gewesen.
Klar. War sicherlich einiges durchaus ein bisschen peinlich konstruiert, absolut. Ich glaube auch nicht, dass sie ihm da fremd geht, wenn er da zufällig gerade in der Oper umkippt. Also das ist doch auch irgendwie auch
zum Fragezeichen. Hawking selber hat gesagt, dass der Film über weite Teile akkurat ist, immerhin. Ja. Das kann man dem Film schon
mal zugutehalten. Ja, und er hat ihm ja sogar auch gut gefallen, habe ich ja auch lesen können. Wenn das weiterhält.
Ich habe noch ein Interview mit Redmayne gelesen, der hat Stephen Hawking das erste Mal in seinem Leben getroffen, 5 Tage, bevor sie angefangen haben zu filmen. Und da hat sich da, glaube ich, ein bisschen blamiert, meinte er im Interview vor ihm. Ich weiß aber nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber was Hawking ihm noch mit auf den Weg gegeben hat, ist eben, dass es wohl später für viele Leute eben ganz, ganz schwer war, ihn zu verstehen. Und deswegen gibt es eben so die Szenen dann, wo Jane quasi übersetzt für ihn, die waren irgendwie vorher wohl nicht drin in dem Film. Ja, ich finde trotzdem, dass dieser Film hier keinen richtigen Mehrwert eigentlich hat, weil man eigentlich hier wenig erfährt. Also eine Hawking-Doku hätte man, glaube ich, mehr erfahren. Jetzt kann man mir vorwerfen, ja, du musst in einem Stephen Hawking-Film nicht erwarten, dass es darum geht, was Hawking in seinem Leben gemacht hat. Okay, so, dann war ich da vielleicht nicht, irgendwie falsch gesagt.
Das ist der Punkt, glaube ich. Denn der Punkt, aber ich meine, wenn du halt sagst, dich berührt das in keiner Form, ja gut, dann hast du dem Film halt wirklich nichts verloren, weil du erfährst ja A, nichts über seine Arbeit. Und B, wenn du da nichts fühlst, dann brauchst du den Film wirklich nicht gucken, weil ich finde, diese Liebesgeschichte reicht mir eigentlich als Story.
Ich habe halt das Ding, dass ich sage, ich fühle halt aber auch, natürlich fühle ich auch was, wenn das irgendwie gut gemacht ist, aber ich finde, dafür wurde mir halt auch Hawkins Problem immer nur so in Watte eingepackt gezeigt. Also bloß so, dass man nicht irgendwie anfangen muss zu heulen oder dass man denkt, ah krass, das ist ja wirklich schlimm, sondern immer so, es war immer noch ganz lustig und es war irgendwie noch okay.
Weiß ich nicht, wenn sich ein Mann die Treppe hochzieht vor seinem Kind, weil er nicht mehr gehen kann, dann...
Das war die einzige Szene, der ich sagen würde, das war so, ja.
Sonst na gut, aber ich muss... Nix. Witzigerweise habe ich gestern für ein Seminar den Film The Diving Bell and the Butterfly gesehen. Mhm. Das ist auch eine Art Biopic über Jean-Dominique Bauby, der eben auch nach einem Schlaganfall, glaube ich, dieses Locked-In-Syndrom halt hatte.
Okay.
Und mit nur Blinzeln seines linken Auges quasi dann ein Buch geschrieben hat über sein Leben. Und da jetzt deswegen musste ich das so ein bisschen auch damit vergleichen, weil in dem Film tatsächlich viel stärker so dieses, die Abgefucktheit gezeigt wird, so wie schlimm das ist, wenn man so eine Krankheit halt hat. Hm. Das kam mir dann jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt auch ein bisschen zu kurz.
Aber ich glaube, das ist aber auch so eine Grundaussage, die aber Stephen Hawking auch nicht machen wollte, glaube ich, oder auch nicht machen will, weißt du? Das siehst du ja auch an dieser Rede, die meines Erachtens ja auch halbwegs authentisch ist. Das ist einfach nicht das, was er rüberbringen will. So, natürlich ist das sehr großes Leid, was er erfahren hat, aber das ist nicht das, worauf er sich fokussiert. Und das ist auch nicht das, worauf der Zuschauer sich fokussieren soll, sondern einfach da, wo Leben ist, gibt es Hoffnung, boom. So, fuck it. Weißt du, was gut, und ich brauche nicht 2 Stunden Film darüber, wo ich die ganze Zeit irgendwie leide, auch als Zuschauer, da habe ich halt auch keinen Gewinn. Also da,
selbst ja gut, dann, aber genauso dann, brauche ich keinen 2 Stunden Film über irgendeine Romantikgeschichte von 2 Leuten.
Nö, ist ja auch, ich sage ja auch nicht, dass das ist auch keine nicht allgemein, so eine allgemeingültige Aussage. So, es ist ja auch nicht, dass ich sagen muss, so, jeder muss jetzt das so empfinden wie ich. So, ne? Also es ist auch nicht ein Film, den ich mir ein zweites Mal angucke. Das nicht, aber ich versuche halt nur, ne, irgendwie.
Ja.
Dann, was geben wir? Theory of Everything oder die Entdeckung der Unendlichkeit von 1 bis 10?
Also ich gebe, weil es insgesamt trotzdem noch natürlich eine imposante Geschichte ist und vor allen Dingen die Schauspielleistung, muss man wirklich sagen, ist wunderbar. Insofern gibt es von mir 6 von 10 noch.
Ne?
Da seid ihr sprachlos.
Hat einer noch Punkte?
Ich würde mal zum Schluss erst dran.
Achso. 6 von 10 von mir. Für mich ist es kein Film, den ich gebraucht habe. Und ich finde, dass er sich zu sehr darauf verlässt, dass die Zuschauer mit jemandem sympathisieren, der krank ist und eben diese Hürde überkommt, als dass sie das über das Leben von Stephen Hawking was erfahren wollen. Und das finde ich nicht so toll. Und ja, was habe ich gesagt? So viele Punkte gebe ich.
6. Ja, keine Ahnung. Okay. Das ist halt so das Ding. Ich habe den jetzt zwar so ein bisschen, mich so ein bisschen in die Bresche für den Film gehauen, aber trotzdem gebe ich dem Film auch nicht mehr als 6 Punkte, aber einfach eben, weil Biopics halt kacke sind. So, weiß ich nicht. weil natürlich funktionieren die nur auf dieser Ebene, die halt Dr. Snips gerade eben erwähnt hat in seiner Bewertung. Und das ist halt irgendwie lame. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, nö, also 6 Punkte reicht.
Von mir gibt es 3 von 10 Punkten, schrecklicher Film, kann man trotzdem aber gucken, ja, aber auch wenn man sich eben, manchmal muss man sich auch hart weghauen, wenn Stephen Hawking einen Gag bringt. Ich finde das super, ich finde auch Eddie Redmayne toll, aber ich finde immer hier mehr als die Hälfte der Punktzahl schon zu geben, einfach nur weil jemand irgendwie einen Film gemacht hat, der irgendwie geht, so ist bei mir nicht drin, hier regiert.
Können wir noch kurz was dazu sagen, vielleicht, was wir davon halten, Biopics über Leute zu machen, die noch am Leben sind? Finde ich nämlich, muss eigentlich auch nicht so unbedingt sein. Oder ist das egal?
Ja, ich weiß nicht.
Frage.
Ja, ich finde...
Also es geht gut, ja, die Frage ist ja, warum macht man ein Biopic, ne? Also was will man hier, was möchte man vermitteln?
Ja,
also geht es quasi darum zu sagen, ey... Check doch mal, wie krass Stephen Hawking ist. Ihr kennt ihn irgendwie alle, aber ihr wisst irgendwie gar nicht, was der gemacht hat. Das hat der Film jetzt nicht versucht. Was der Film versucht hat, ist irgendwie, ja, guck mal, wie aufopfernd seine Frau war und wie schlimm diese Krankheit war, ohne zu zeigen, wie schlimm die Krankheit war, meines Erachtens nach. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, hier ist wenig Mehrwert. Ich finde, ein Biopic bietet sich immer dann an, wenn vielleicht eine Masse der Leute noch nicht weiß, wer diese Person ist, wie bei Alan Turing zum Beispiel. Oder eben, weil die Lebensgeschichte wirklich so unglaublich interessant ist. Bei Steve Jobs fand ich es halt krass, ne? Also da machen sie jetzt noch ein neues und da gab es halt das von Ashton Kutcher, was irgendwie ein halbes Jahr, nachdem Steve Jobs tot war, dann rauskam. Und ich finde, das geht gar nicht. Zuckerberg ist ja auch so ein Beispiel, das war ja gerade sehr gute Kritiken bekommen, habe ich leider nicht gesehen, The Social Network. Ich finde, es ist immer so ein bisschen so pietätlos. Also irgendwie, wenn jemand noch lebt, aber jemand hat irgendwie die Rechte trotzdem an deinem Leben, weil es ein Buch darüber gibt oder sowas. Ich finde es ein bisschen geschmacklos, muss ich sagen.
Also es gibt da so die zwei Arten, entweder du erzählst wirklich eine interessante Geschichte oder du machst mehr so eine Art Hommage an eine Person. Und der Zuckerberg, der Facebook-Film, der hat eher eine Geschichte erzählt und deswegen fand ich den jetzt auch nicht so übel. Aber dieser Film hier versucht es ja jetzt nicht unbedingt, wie wir jetzt schon dreimal gesagt haben. Insofern finde ich auch, dass es sowas nicht braucht über Leute, die noch leben oder gerade erst gestorben sind.
Na ja, gut. Ja, komm, ja, weiß ich nicht, ob ich da so eine Aussage, so eine generalisierte treffen kann.
Was sagst du dazu, Dr. Eck?
Ja, ich finde, es muss nicht sein. In dem Fall vielleicht jetzt noch okay. Aber ja, keine Ahnung. Ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn Hawking irgendwie jetzt demnächst sterben würde und dann direkt ein Biopic über ihn rausgebracht werden würde.
Ja, ich frage mich halt so ein bisschen, ich meine, weil das ist ja dieser Film basiert ja auch auf diesem Buch, was eben die Jane Hawking geschrieben hat, ne? Aber auch ist auch 2010 oder so ist das rausgekommen. Und natürlich ist für mich so ein bisschen die Frage, so was will der Regisseur, also die Filmemacher, die sich gesagt haben, so wir nehmen uns das Buch als Basis, wir haben eine interessante Story, so. Und das ist für mich eher die größere Frage, auch die moralische. Ging es eher darum, ja, wir haben hier eine interessante Lebensgeschichte, so, und oder wir haben ja eigentlich eine geile romantische Story, so, und die ist sogar echt, was uns noch mehr Leute an die Kasse holt, sozusagen. Geil, da können wir einen richtig teuren Film mitmachen und Kohle, weißt du, das ist so für mich wahrscheinlich beides. Weiß ich nicht.
Na gut.
Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die neue HBO-Serie Togetherness.
What are your fantasies? If you could do whatever you want, what would you do to Brett?
Make him lose control.
Yeah, yeah.
Spontaneous and crazy.
Just want to punch him in the face.
Brett, I'm getting evicted. I can't take skinny, beautiful LA people looking at me like I'm a whale.
I don't think everybody thinks you're a whale.
People look at me, man. They want to harpoon me.
You're trying to edge me out.
I'm her sister.
I have no money.
What is your plan?
After I eat these Oreos or before?
Do you know what it's like to not have found anyone at my age? There's nobody left. I'm just gonna end up alone and like a freak, like Aunt Edie.
I want to have fun with you.
I can't.
You can't? Just fake it.
Do you see this smile? Yeah. I'm dead inside.
Togetherness ist eine neue Beziehungskomedy auf HBO von den Brüdern und Schreibpartnern Mark und Jay Duplass. Es geht um Folgendes. Beim Ehepaar Brett und Michelle Pearson ist irgendwann nach dem zweiten Kind das Feuer im Schlafzimmer so langsam erloschen. Erst recht, nachdem sich auch noch beide gegenseitig bei der jeweiligen Solo-Befriedigung ertappen. Und in diese eh schon angespannte Familiensituation stößt dann auch noch Michelles Schwester Tina, die gerne einen Mann möchte, aber unfähig ist, längere Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es da auch noch, und ich sage das absichtlich, den dicken Alex, den alten Schulfreund von Brett, der mit seiner Schauspielkarriere immer wieder scheitert. Und wie es das Schicksal so will, finden sich diese vier alle unter einem Dach wieder und können sich vor lustigen, verfänglichen und herzerwärmenden Situationen kaum noch retten.
Ja.
Together. Ist
ja. Sag mal, du hast echt Probleme, nicht einzupennen bei deinem.
Dein Unterton beschreibt es schon ganz gut. Ich habe das ja Wish I Was Here, die Serie genannt. Ihr erinnert euch noch an diesen Zach Braff-Film, wo irgendwie jede Form von sozialem Konflikt mal kurz aufleuchten sollte. Einmal ist ja interessant, dass in dieser Serie jetzt wieder diese Thematik ein Ehepaar, das schon länger zusammen ist und Kinder hat, aber bei dem so im Schlafzimmer nicht mehr so viel geht, aufgegriffen wird. Also so, dass man sich wieder entliebt. Das scheint in Hollywood gerade ganz gut anzukommen. Also wir hatten ja auch The Affair, wo es so ein bisschen darum geht. Und ich habe das auch schon, weil wenn wir immer so scouten, welche Serien wir gucken, liest man sich ja immer so die Plot-Summary der ganzen Serie durch und muss eigentlich immer schon anfangen zu würgen. Das ist ja hier auch der Fall. Ich denke, wir haben die Serie ausgewählt, weil einmal Mark Duplass mitspielt, der ja beim Film The One I Love eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat, den wir damals in einem Podcast geguckt haben. Und weil die Serie von HBO ist. Und dann denkt man immer, okay, wenn HBO eine Serie produziert, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Gilt für diese Serie nicht, finde ich. Also das ist schwierig, hier die richtigen Kritikpunkte zu finden. Ich finde, die meiste Zeit fühlt es sich so an, als hätten Schauspieler, die eigentlich nichts damit zu tun haben, dieses Script bekommen von dieser Dysfunctional Family und würden so ihre Rollen runterspielen. Das ist manchmal so ein bisschen wie New Girl-Style, dass halt jemand ganz schnell so Gags bringt und dann so, ah nee, du musst das machen und sowas und wie würdest du dich gern ficken lassen? Ja, ich will, dass er irgendwie härter ist und blau und dann sitzt das Baby aber noch mit dem Tisch und der Kellner hört was und ha. Aber der Funke springt niemals über, finde ich. Niemals. Ich habe mir zwei Folgen angeguckt, also die beiden Folgen, die jetzt draußen sind. Und ich finde, man kann sich hier mit den Charakteren nicht identifizieren, weil die wie so Schablonen wirken von so Filmen und Sachen, die man schon mal gesehen hat, wo es besser funktioniert, oder?
Ich dachte, ich bin im falschen Jahrhundert fast. Weil so Ende der 90er hätte das mit richtig, richtig, richtig viel Love-Track vielleicht noch halbwegs funktioniert. Aber dass man sowas heutzutage noch produziert, halte ich für ein Verbrechen, ehrlich gesagt. Ja. Und das stimmt mich traurig bis nachdenklich, muss ich sagen. Also es kann doch nicht sein, dass heutzutage noch sowas mit einfach den absolut überzeichnetesten Charakterschablonen hier sowas noch zusammengeschmissen wird. Also keine Ahnung, wer da dachte, dass das eine gute Idee sein könnte, keine Ahnung.
Ja. Echt so ein bisschen, du hast den Wortwitz vergessen, mein Michael. echt nichts hat mich, weiß nicht, diese Serie hat mich echt wütend gemacht und ich gebe auch zu, ich habe die dann aber auch, zum Glück geht ja nur eine halbe Stunde nach 20 Minuten ausgemacht, weil ich echt, ich war halt echt sauer, weil das eben aus dem gleichen Grund, wie Dr. X jetzt schon angesprochen hat, so, es kann halt nicht sein, dass Leute nicht peilen, so, das verdaute Wurst ist immer noch Kacke, selbst wenn ich sie mir ein zweites Mal aufs Brot schmiere, so, das ist halt irgendwie, so ist es nun mal, so, das ist halt so ein billiger Versuch, so ein Stück vom großen Seriencode abzubekommen und, Finger weg, hier gibt's nur Pups, ist meine Rezension, das ist echt eine ganz große, ich würde einfach nur mit irgendwelchen Genre-Versatzstücken, fetten Klischees versucht zu arbeiten, keine Ahnung, ich dachte echt erst so, krass, Ken Marino am Start, okay, cool, so, ich bin erstmal so ein bisschen gehuckt und merke dann aber nach vier Minuten später, okay, der ist dann auch schon wieder weg. Jetzt ist die Serie nur noch Kacke und ich mag die Leute auch alle nicht. Das ist halt eher so.
Ganz eurer Meinung. Also, absoluter Griff ins Klo und die simpelsten aller Charaktere, die belanglosesten Storylines, die man alle schon 100-mal gesehen hat und die Serie hat nichts Neues zu sagen. Und was mich am allermeisten stört und wirklich auch sauer gemacht hat, wie auch dich, Dr. Lope, ist die Typisierung der Charaktere basierend darauf, wie sie aussehen. Ja. Also die Überschminkte mit den dicken Titten, die kann keine Beziehung führen. Der Dicke macht die ganze Folge lang nichts außer Donuts zu essen.
Ja, richtig.
Viermal isst er Süßigkeiten in dieser Folge.
Aber auf eine witzige Art und Weise.
Ja, wenn es das mal wäre. Und das mittelalte Ehepaar, ne, da läuft natürlich nicht mehr in der Kiste. Und das ist doch so abgedroschen. Also was, ich meine, entweder du bringst mir richtig geilen Humor und ich lache, oder du bringst mir Einsichten so in die Human Condition oder so, in das Zwischenmenschliche. Aber die Serie macht gar nichts. Nichts macht sie.
Und ich finde, das beste Beispiel ist doch irgendwie am Ende der zweiten Folge, die dann Dr. Loco zum Beispiel schon gar nicht mehr gesehen hat, ist diese Szene, dass die Frau von Brad, also um dieses Ehepaar geht es ja, Brad und Michelle, dass sie so, die haben lange keinen Sex mehr gehabt und ihr geht es irgendwie darum, ja, weil das halt immer so das Gleiche ist und sie da so Feuer in den Bedroom bringt. Weißt du, das ist so das Ding, das hat man auch schon 100.000 Sitcoms irgendwie gesehen. Und was sie dann natürlich macht, ist, dass sie da wie so diese Strapse anhat und so ein bisschen sadomaso-mäßig ihm halt so sagt, so ja, zieh dich jetzt aus und sowas. Aber er checkt auch nicht, wie ein normaler Mensch, so nach, sagen wir mal, 2 Minuten, was jetzt hier abgeht, sondern fragt die ganze Zeit, ja, aber ich will eigentlich gerne noch ein Sandwich essen, so kann ich mir nicht kurz noch eine Banane holen? Dann ziehst du dich auch irgendwann aus? Und dann ist halt irgendwann da nackt auf diesem Bett und wird von ihr gespankt und die Szene ist viel zu lang und du denkst dir so, wie komme ich hier raus aus dieser Scheiße? So, ich kann das nicht, was ist los? Also das ist wie, als könntest du das Skript so förmlich vor dir sehen, während die Charaktere spielen, weil sie selber die ganze Zeit ablesen müssen. Also viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, einfach nur auf keinen Fall eine Empfehlung für diese Serie, auf keinen Fall gucken. Außer Mark Duplass, der ist irgendwie cool, finde ich. Also ich sehe ihn so ein bisschen scheitern in dieser Rolle, die er eigentlich natürlich gut spielen kann. So ein bisschen zu alte, smarte, aber doch so ein bisschen verlorene Familienvater. Das passt eigentlich, aber es macht keinen Spaß eben.
Ja, also ja gut, aber wenn man ihm da, also für mich kriegt er überhaupt kein Mitleid, weil er das Ding halt auch selber mit zu verantworten hat. Insofern.
Krass, was für ein Idiot.
Ja, allerdings.
Ja, also
bloß die Hände davon weg. Also,
der trivialste Scheiß, keine Empfehlung von. Nee,
blanke Hass einfach an Togetherness. Also, einen einzigen Dienst hat mir die Serie erwiesen. Ich habe mich witzigerweise einen Tag vorher gefragt, wo Amanda Peet eigentlich geblieben ist in der Filmindustrie. Aber sie macht jetzt beschissene Serien und da habe ich die Antwort dann gehabt.
Alles klar, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was sonst hat euch popkulturell diese Woche bewegt? Was waren eure popkulturellen Highlights?
Ja, ich habe es ja schon kurz angesprochen und möchte es nochmal wiederholen. The Diving Bell and the Butterfly. Hm. Ziemlich harter Tobak, aber ein guter Film. Und ist auch von der Cinematografie her interessant, weil man über die meiste Zeit halt quasi aus dem linken Auge des Betroffenen quasi rausguckt. Ah, okay. Und das ist ganz gut gemacht. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn einen sowas auch ein bisschen interessiert. Hm, nice. Das war's schon von mir.
Ich habe euch mitgebracht die zweite Staffel Hannibal und eine Crime-Thriller-Horror-Serie von NBC. Dreht sich um den frühen Hannibal Lecter und seine Beziehung zum jungen FBI-Profiler Will Graham. Und vor einem guten Jahr habe ich die erste Staffel gebinged an einem Wochenende. Also 13 Folgen in 2 Tagen, war dann vollkommen übersättigt, habe die Serie dann nicht mehr angefasst, auch als dann die zweite Staffel rausgekommen ist. Habe jetzt die zweite Staffel an einem Wochenende durchgeguckt,
was?
Also auch wieder gebingewatcht und muss sagen, kann ich euch allen empfehlen, ist herrlich, also super kurzweilig, aber nicht billig. Und Mads Mikkelsen natürlich als Hannibal Lecter, als der Meistermanipulator und Connoisseur von Menschenfleisch natürlich.
Ja.
Und was ich noch dazu sagen muss, aber dieses grafisch extrem verstörend, die Serie, also trotz Fernsehen, ist sie auf jeden Fall ab 18 viel Blut, viel zerstückelte Leute. Da sollte man aufpassen.
Magen.
Nee, quasi. Da sollte man aufpassen, wenn man sowas nicht ab kann. Aber ansonsten grandiose Unterhaltung.
Aber warte mal, wie viele Staffeln gibt es davon? Jetzt ist es jetzt die zweite komplett, oder?
Ja, die zweite ist jetzt durch, also genau.
Okay. Ist ja interessant, dass du dir empfehlen kannst. Oder gucke ich die dann denn jetzt? Was sagst du?
Was sagst du jetzt? Ich hab auch viel Gutes davon gehört, aber null Bock drauf. Also Prequel-Serie zu Hannibal Lecter, mich echt einen Scheiß, aber es ist bestimmt toll.
Ja, ich hatte die erste Staffel mal zur Hälfte geguckt, aber mir ging das dann auf den Sack, dass du immer so diese Hauptgeschichte hast und dann so episodisch dann immer irgendwelche blöden Mordfälle, dann irgendwie einer ist ein Pilz. Mensch. Na ja, gut. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Ich könnte es, ich mach's nicht. Nee, okay. Ja, mein Highlight ist zum dritten Mal in Folge, glaube ich, immer noch Archer. Jetzt ist die zweite Folge. Ja, ist ja die zweite Folge rausgekommen. Morgen dann die dritte. Und die zweite Folge ist noch so gut. Also wieder wie in guten alten Zeiten. Das ist herrlich. Ich freue mich. Und natürlich.
Ja, die habe ich auch geguckt.
Natürlich letzte und jetzt finale Staffel Justified am Start. Bin ich natürlich auch dabei, Dr. Snips natürlich auch. Und das sind so meine Highlights. Das Frühjahr wird gut, sage ich.
Ich habe mir die ersten beiden Staffeln Seinfeld angeguckt, immer nur viel gehört von dieser Comedy-Serie und sie nie selber gesehen. Wird ja immer gesagt, dass das so die Ursprungs-Sitcom irgendwie ist, die es gab. Also auf der alles andere basiert. Und es ist auch so, wenn du das guckst, dann merkst du das auch. Also man merkt, dass ganz viele Sachen, die man aus How I Met Your Mother, aus Friends, aus Big Bang Theory oder so kennt, dass es die in Seinfeld schon mal gab. Und zum Beispiel der Bro-Code heißt in Seinfeld eben der Guy-Code. Und es ist ja immer so, dass es so, die Serie ist so aufgebaut, dass wir Jerry Seinfeld und seinen so drei Freunden folgen durch ihr cooles New Yorker Leben. Da sind auch ganz viele so Hipster-Sachen und so, die schon angesprochen werden, bevor es eben diesen Ausdruck oder diese Problematik so in der Popkultur schon gab. Und dass wir denen folgen. Und er ist eben selber Comedian. Und deswegen ist am Anfang, also wenn die Serie losgeht, in der Mitte und am Ende sind kurz so Stand-Up-Comedy-Bits von Jerry Seinfeld, die man sieht. Und dann siehst du meistens diese Situation so ein bisschen ausgespielt. Und das Coole daran ist wirklich halt, dass er sau gutes Auge hat für so Alltäglichkeiten und das Witzige darin. Also eigentlich so wie Stand-Up-Comedy standardmäßig eigentlich mal war, ursprünglich. Ne? Also ohne viel krasse Pipi-Kaka-Humor, sondern hauptsächlich einfach, dass aus der Absurdität des Alltags alles lustig ist. Zum Beispiel gibt es halt so blöde Gags, dass er halt meint so, ja, ich will halt einfach nur essen so und mir ist das für mich scheißegal im Restaurant, ich will einfach nur essen und fertig so. Und manchen fancy Restaurants kommt die Rechnung irgendwie in so einem kleinen Buch. What is this? The story of the bill? Und halt so ein Scheiß einfach nur, ne? Aber es ist echt witzig und das halt im Wartezimmer am Ende halt, wenn man aufgerufen wird, der coole ist, der noch einmal sich umguckt und sagt, ah, guess I'll see you all inside. So, they have chosen me. Und so ein Kack halt, so kleine Witze, ne? Ja. Und der Guy-Code ist zum Beispiel auch ganz lustig, der meint halt so, ja, wenn zwei Typen gehen auf eine Party und wenn der eine irgendwie die Chance hat, mit einer Frau abzuziehen, haben diese beiden Männer sich nie in ihrem Leben vorher gesehen. Das finde ich halt auch ganz nice. Also, das sind echt viele lustige Sachen. Nicht jeder Gag zündet, ist ein bisschen langsam, aber auch gerade George, da sein Kollege, ist so witzig, allein vom Schauspiel. Also, ist echt richtig cool. Seinfeld kann ich nur empfehlen. Ich bin echt gespannt, weil das ja immer besser werden soll noch über die nächsten Staffeln und es gibt 9, also da bin ich sehr gespannt drauf. Kann ich jedem auch von euch nur empfehlen, nur halt, es ist nicht, man liegt nicht die ganze Zeit vor Lachen am Boden, aber man kann das schon wertschätzen, wie da die Gags geschrieben sind.
Ja,
genau, dann war es das und wir kommen mal wieder zu einer Kategorie, die wir schon von 1000 Packers hatten und das sind die Leserbriefe, denn wir haben einen Leserbrief von Jacek erhalten und der geht so: Hallo Praxis Dr. Peng, ihr macht eure Sache super und ich bin jeden Sonntag beim Pengcast am Start, ich freue mich jedes Mal richtig drauf. Trotzdem oder gerade deswegen hätte ich einen kleinen Vorschlag. Wäre es möglich, die zum jeweiligen nächsten Pengcast zur Diskussion stehenden Filme und Serien am Anfang jeder Woche bei Facebook oder vielleicht sogar am Ende jedes Casts schon zu nennen? So hätten Zuhörer auch schon die Möglichkeit, die Filme im Vorhinein anzusehen und sich auf den Cast vorzubereiten. Grüße, Patient, Jacek. Die Idee hatten wir auch schon mal, aber haben wir die irgendwie wieder verworfen. Und die setzen wir aber jetzt um, aber nicht mit Serie, oder? Haben wir eine Serie, die wir für das nächste Mal machen? Nee, oder? Wissen wir noch nicht.
Erstmal natürlich auch noch herzlichen Dank
an Jacek. Erstmal.
Ja, wir freuen uns.
Super gut.
Und wir freuen uns auch über jedes andere Feedback natürlich.
Ja genau, wir freuen uns mal über Feedback, weil wir auch wissen müssen, wie es draußen ankommt. Ab und zu hört man mal von hier und da was, aber weiß gar nicht, ob das so ist, wie die Allgemeinheit den Cast hört oder nur eine einzige Person, die diese Meinung hat. Wir gucken nächstes Mal auf jeden Fall Foxcatcher und American Sniper. Könnt ihr euch da draußen angucken und dann unsere Meinung haben. Aber eine Serie haben wir noch nicht ausgewählt.
Ja, wissen wir noch nicht. Ne.
Gucken wir mal. Wenn wir das bis dieser Cast online ist gemacht haben, dann schneide ich das jetzt rein. Und wenn nicht, dann ist jetzt gegebene peinliche Lehre. Natürlich ist an dieser Stelle keine gähnende Lehre, Dr. Schwarz, denn wir haben entschieden, dass wir uns nächste Woche die erste Folge der Serie The Man in the High Castle angucken. Die könnt ihr auch alle draußen umsonst gucken. Die ist ein Pilot von Amazon Prime. Die haben ganz viele Piloten-Episoden jetzt online gestellt, um zu gucken, welche Serie sie nächstes Jahr groß produzieren. Transparent war es zum Beispiel im letzten Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall dann im nächsten Pencast wieder, am 38. am 31. Januar mit Foxcatcher und American Sniper. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.
Alle dabei, hört sich doch gut an.
Jawohl, ist ehrlich.
Tschüss. Ciao. This is where I come to settle.